Wir haben vorige Woche begonnen, über das Thema Ontologie im eigentlichen engeren Sinn zu sprechen. Das heißt, über die Frage, wie der Ausdruck Sein zu verwenden ist. An erster Stelle war da die Unterscheidung zwischen Sein und Existenz, Sein als Existenz auf der einen Seite und dem So-Sein auf der anderen Seite. Da ist die wesentliche Position des Aristoteles, dass ein Prädikat, also ein sprachlicher Ausdruck für ein bestimmtes So-Sein, nüchtern sein, betrunken sein, groß sein, klein sein und so weiter, vierbeinig sein, Katze sein, dass so ein Ausdruck für ein So-Sein Bedeutung haben kann, auch wenn es so eine Sache, die vierbeinig ist oder Katze ist oder nüchtern ist, nicht gibt. Und es muss, damit diese Bedeutung gesichert ist, auch nicht so etwas wie eine Katzigkeit im Allgemeinen geben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht nur in dem Verhältnis von Aristoteles zu Platon, sondern wird sich auch später noch für uns als wichtig herausstellen, wenn wir über Willard Van Quine sprechen, also einer der wichtigen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Aber, und das war die zweite charakteristische Sache bei ihm, wenn es ein Einzelding gibt, das eine Katze ist oder nüchtern ist oder vierbeinig ist, dann kann man auch sagen, dass es so etwas Allgemeines wie die Katzigkeit oder die Vierbeinigkeit gibt. Aber natürlich nicht genau in demselben Sinn von es gibt, wie man sagt, dass es die einzelne Katze gibt. Das ist sehr wichtig. Das war es, was ich so als Rucksacktheorie bezeichnet habe. Wenn es das eine gibt, kann man das andere auch noch draufpacken. Aber ohne das eine, allein marschiert kein Rucksack auf einem Berg. Aber wenn es einen Menschen gibt, der einen Rucksack trägt, dann kann der Rucksack auf den Berg raufkommen. Bei Aristoteles selbst ist das wichtige Wort, das Schlüsselwort, um dieses Problem zu bezeichnen, das Horizont, das Abgetrennte. Also hinsichtlich des existenzartigen Seins gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was abgetrennt, damit meint er ganz selbstständig existieren kann, das ist das einzelne Ding, und dem, was zwar auch existieren kann, dem man auch ein Sein als Existenz zuschreiben kann, darüber hinaus, dass man die Bedeutung des Ausdrucks kennt, aber diese Existenz kann man nur zuschreiben unter der Voraussetzung, dass es auch etwas Bestimmtes von dieser Art als Einzelnes gibt. Nur wenn mindestens ein Einzelding existiert, das eine Katze ist, dann kann man auch von der Existenz und nicht nur von der Bedeutung von Katzigkeit sprechen. Das ist noch eine relativ einfache Sache, eine Spur anspruchsvoller wird es mit der Frage, was es eigentlich ist, was existiert, wenn Katzen existieren. Wir haben gesagt, die Frage, ob Katzen existieren oder nicht existieren, ist eine, die, wenn in einem Syllogismus von Katzen die Rede ist, eigentlich immer schon geklärt ist. Und worüber wir uns jetzt dann unterhalten haben, ist diese Sphäre außerhalb, in der das geklärt wird. Was steht eigentlich zur Diskussion, wenn man sich fragt, ob Katzen existieren? Insbesondere, was es eigentlich ist, was existiert, wenn man sagt, Katzen existieren. Und diese Frage ist deshalb nicht völlig aus der Luft gegriffen und völlig spitzfindig, weil ja Katze auch ein Prädikat ist. Da habe ich als Beispiel zu einem Syllogismus gebracht, wie alle Katzen sind vierbeinig, einige Lebewesen sind Katzen, also sind einige Lebewesen vierbeinig. Und da ist in der zweiten Prämisse, in dem Satz, einige Lebewesen sind Katzen, Katze ein Prädikat. Katze kommt einigen Lebewesen zu. Die Frage ist also berechtigt, welche Beziehung besteht zwischen diesem Prädikat Katze und dem, was existiert, wenn das Prädikat erfüllt ist, wenn es wirklich Katzen gibt. Was existiert, wenn Katzen existieren? Und da ist die wichtige, ganz, ganz wichtige These des Aristoteles, dass er sagt, diese Frage kann man nicht auf dem Weg der steigenden Allgemeinheit beantworten. Also man kann sie nicht so beantworten, dass man, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, als erstes einmal sagt, naja, eh klar, Lebewesen. Das ist ja in dem Syllogismus gewesen. Lebewesen ist die richtige Antwort. Das akzeptiert er nicht. Dafür geben wir keine ausführliche Begründung, aber ich habe Ihnen dieses kleine Szenario geschildert, das schon sagt, warum man eigentlich da nicht zufrieden ist mit dieser Art von Antwort. Das ist das Beispiel mit der Eidechse oder dem Salamander, nicht? Wenn das Szenario erweitert wird, dann sieht es so aus, dass der eine sagt, was existiert eigentlich, wenn Katzen existieren? Der andere sagt drauf, naja, Lebewesen. Jetzt sagt der erste wieder, zeig mir mal eins. Und jetzt würde der eine Eidechse herausziehen. Na? Und wenn der, aha, sowas existiert, wenn Katzen existieren, das ist nicht das, genau das Unbefriedigende, was da entsteht, ist es, was Aristoteles meint, wenn er sagt, der Weg der steigenden Allgemeinheit ist nicht das, was wir da eigentlich wollen. Und letztlich ist aus diesem Schiefliegen dieser Art von Antwort, ist auch erklärbar seine These, seine prinzipielle These, dass es so etwas wie nackte Individuen nicht gibt. Na? Weil das mit dem Lebewesen letztlich zu dem Irgendwas führt. Na? Die Frage, was existiert, wenn XY, läuft letztlich immer darauf, nur irgendwas existiert. Und das, meint Aristoteles, nackte Individuen gibt es nicht in dem Sinn. Also man könnte auch positiv formuliert sagen, seine These ist die, alles was existiert, existiert als etwas Bestimmtes. Es kann nicht, wenn man sagen würde, einfach nur so existieren. Einfach nur so existieren. Und dann sagt man noch irgendwas drüber. Aber genau das, werden Sie sehen, ist die Position in der modernen Philosophie. Also in der analytischen Philosophie im 20. Jahrhundert dann. Darum ist es so wichtig zu sehen, was seine Position ist. Seine Position ist die, das gibt's nicht. Es gibt nichts, was einfach nur so existiert. Alles, was existiert, existiert als etwas Bestimmtes. Und an dieser Stelle hat dann die Frage oder der Begriff der wesentlichen oder der notwendigen Eigenschaft seine ursprüngliche Verankerung. Was ist das Minimum, als was etwas existieren muss, damit man überhaupt sagen kann, es existiert, und der Begriff notwendige Eigenschaft oder wesentliche Eigenschaft fasst sozusagen das in einem Wort zusammen, nicht? Dieses Minimum an Bestimmtheit, das die Sache nicht verlieren kann, wenn sie überhaupt existieren soll. Was die Sache nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören zu sein. Und dann haben wir, also eben zum Beispiel, ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein, ohne überhaupt, wenn ich sterbe und dann kein Mensch mehr bin, na, dann ist auch noch immer etwas da. Da irgendwas ist schon noch da, aber mich gibt's nicht mehr. Ja? Die zwei Aspekte, also da schließen sich dann an, diese Überlegungen, oder wir haben daran angeschlossen, diese Überlegungen zu den zwei Aspekten in dem Gedanken einer Hierarchie der Prädikate. Das ist hier der richtige Platz, um das sozusagen, wenn von einer Hierarchie der Prädikate, also der sprachlichen Ausdrücke, die ein So-Sein bezeichnen, nicht? Die können in zwei Dimensionen gibt es da sozusagen eine Hierarchie. Das habe ich letztes Mal aufgezeichnet mit seinem Koordinatenkreuz. Die eine Dimension für diese Hierarchie ist eben die steigende Allgemeinheit. Denn es ist ja klar, das ist schon klar, wenn etwas eine Katze ist, dann ist es auch ein Lebewesen. Es kann nicht Lebewesen sein, es kann nicht Katze sein, ohne ein Lebewesen zu sein. Und es kann in letzter Konsequenz auch nicht Lebewesen sein, ohne irgendwas zu sein. Das ist schon klar. Das ist der Weg der steigenden Allgemeinheit, und da scheint es so etwas wie eine strenge Ordnung zu geben. Das wird behandelt Das kennen Sie, diesen Ausdruck, der ist Ihnen sicher schon mal untergekommen, Begriffspyramide. Ne? Da gibt es auch, also die Art und Weise, wie diese Kategorienschrift des Aristoteles veröffentlicht wird normalerweise in unserer Tradition, ist so, dass da immer ein anderer Text davor steht. Die sogenannte Isagoge des Porphyrius, und das ist ein Text, bei dem eben nicht sicher ist oder der eben nicht von Aristoteles ist und wo genau von dieser Begriffspyramide und von dieser Hierarchie der Allgemeinheiten die Rede ist. Man fängt irgendwo an und kommt immer höher und höher, sehr schnell geht das immer, dann ist man schon bei irgendwas. Ne? Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist die, also die, aber da kommt man, da haben wir ja gesehen, da kommt man nie zurück, sozusagen, zu dem, da kommt man nie zu einer Antwort, was ist das, was existieren muss, wenn das und das, wenn man dann immer schon zu allgemein ist. Auf der anderen Seite gibt es Hierarchie in dem Sinn, dass das Bedürfnis befriedigt werden muss, etwas auszuzeichnen, was eben diese Wesenseigenschaft ist. Ne? Unter allen Prädikationen, egal wie allgemein die sind, etwas auszuzeichnen, was das ist, was diese Sache auf jeden Fall sein muss, um überhaupt existieren zu können. Und das ist natürlich je nach Sache verschieden. Das ist für eine Katze was anderes als für einen Baum oder so. Und diese zwei Aspekte, dass es diese zwei verschiedenen sozusagen Dimensionen gibt, in denen man den Ausdruck Hierarchie der Prädikate verstehen kann, das ist der Grund für eine Spannung in dieser sogenannten Kategorienlehre bei Aristoteles, die auf den ersten Blick mal eigentlich, ich habe Ihnen ja die Stelle vorgelesen, wir können sie nochmal vorlesen mit dieser Liste von Kategorien, aber eigentlich zunächst mal nur oszilliert zwischen zwei Polen, nämlich, dass man sagt, na, das ist vielleicht überhaupt nur was Grammatisches, eine Klassifikation aller bedeutungstragenden Ausdrücke. Eben wie gesagt, man kann alle sprachlichen Ausdrücke klassifizieren als entweder Qualitätsadjektive oder Lokaladverbe oder Temporaladverbe oder eben Beziehungswörter von dieser Art oder jener Art oder die Modi des Zeitwortes in aktiv und passiv und so weiter. Oder man sagt, und das ist der eigentliche Sinn, das ist in der Hierarchie nach Allgemeinheit sozusagen die vorletzte Stufe, die Stufe, auf der überhaupt noch etwas unterschieden werden kann, unterhalb von dem Irgendwas. Na? Unterhalb von dem Irgendwas, also wenn wir eine Stufe tiefer als dieses Irgendwas gehen, was alles ist, nicht, was eben dieser Sinn ist von diesem Spruch, na, geben durch alles, ne? Eine Stufe unterhalb, wo noch ein Unterschied gemacht werden kann, und das ist die These des Aristoteles, da ist der Unterschied zehnfach. Ne? Also da gibt es 10 verschiedene Rubriken, unter die sozusagen alle Allgemeinheiten, die ausgesagt werden können, fallen. Was nicht unbedingt heißt, dass wenn man irgendeinen allgemeinen Ausdruck verwendet, dann nur unter eine dieser Rubriken fallen kann. Ne? Also wenn der weit genug unten ist, ist er in verschiedensten Dimensionen bestimmbar. Aber muss nicht unter alle fallen. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass er eben, so wie er dort in der Kategorienschrift diese Liste präsentiert, die wirkliche Spannung entsteht eben, dass da an erster Stelle Substanz steht, Usia, und er gleich dazu sagt, Substanz, was man da sagt, ist nicht nur auch etwas, was man im Sinne der Allgemeinheit über eine über eine Sache sagen kann, sondern bezeichnet insbesondere dasjenige, worüber etwas gesagt wird, worüber alles andere gesagt wird. Und da macht er dann eben, ich glaube, das ist eben dann der Anfang des fünften Kapitels, im vierten Kapitel haben sie diese Liste, und das fünfte Kapitel, das sie hoffentlich, das hoffe ich sehr, dass sie das auch schon gelesen haben ein bisschen, mal sich angeschaut haben, diesen Text, beginnt eben mit dem Satz: Substanz im eigentlichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, sondern, das könnte man jetzt fortsetzen, die eben dasjenige ist, was immer nur in der Position vorkommt, dass etwas darüber ausgesagt wird. Ja? Dass es das ist, was sozusagen das Ultimative und auch sonst gar nichts anderes ist, als eben Subjekt zu sein. Ja? Das, was immer nur so vorkommt, dass darüber ist. Dadurch entsteht natürlich eine Spannung, eine unglaubliche, weil ja alles andere, das macht ja einen großen Unterschied zwischen der Substanz und allen anderen neuen Kategorien, weil alle anderen ja etwas sind, was über etwas ausgesagt wird. Und das zwingt ihn eben, den Unterschied zu machen zwischen diesen beiden Bedeutungen von Substanz, erste Substanz und zweite Substanz, wo er dann sofort damit fortfährt, zweite Substanz ist die Art oder die Gattung, in der das ist. Also das ist diese notwendige Eigenschaft. Da gibt es dann, sozusagen so eine Art von Tabelle, die man da machen kann. Also er hat natürlich keine Tabelle in seinem Text, aber da gibt es dann so ein kleines Textstück, wo so eine Klassifikation gemacht wird zwischen den Prädikaten, die man über etwas sagt, beziehungsweise die man verwendet, um zu sagen, dass etwas in etwas ist, und dann gibt es verschiedene Ausdrücke, die eben entweder keins oder beides oder nur eins von diesen beiden Bedingungen erfüllen. Also da könnte man, das wollen wir jetzt nicht genauer besprechen. Also en passant würde ich halt sagen, es wäre ganz gut, wenn Sie diese Kategorienliste kennen, also wenn Sie wissen, was da diese Titel sind, also die Substanz, das Wieviel, das Welch, wie geartet, das Wo und so weiter, das Handeln und das Leiden. Und dann gibt es dort an der Stelle eben so eine Überlegung, wie zum Beispiel, dass er sagt, Grammatik ist etwas, wovon man über den Menschen oder über die Seele des Menschen sagt, dass es in ihr ist. Ja? Also wenn man sagt, dass einer Sprachkompetenz oder grammatische Kompetenz hat, und also insbesondere der Geist, sein Geist ist von der Art, dass er grammatische Kompetenz hat, dann sagt man von dem Menschen, dass die grammatische Kompetenz, die er hat, eben in seinem Geist ist. Ja? Und nicht in seiner rechten großen Zehe. Ja? Also in seiner Intelligenz ist er grammatikkompetent. Aber man sagt nicht über seine Intelligenz, dass sie eine Grammatik ist. Also das Wort Grammatik ist ein Prädikat, das so verwendet wird, dass es als in etwas seiend ausgesagt wird, aber nicht von einer anderen Sache als der Grammatik gesagt wird, dass sie Grammatik ist. Ja? Während das Wort Wissenschaft so verwendet werden kann, dass es sowohl ausgesagt werden kann als in etwas seiend, nämlich wenn wir wissenschaftlich denken, also unsere Wissenschaftskompetenz, unsere scientifische Kompetenz, genauso wie bei der Grammatik etwas ist, was in unserer Seele ist und nicht in der linken kleinen Zehe oder in der Niere oder sonst wo, das Wort Wissenschaft aber auch so verwendet werden kann, dass man zum Beispiel von der Grammatik sagen kann, dass sie eine Wissenschaft ist. also auch von etwas über etwas anderes gesagt werden kann. Das ist eine Klassifikation. Also, und da gibt es, so wie die Wissenschaft etwas ist, was sowohl in als auch übergesagt werden kann, gibt es auch etwas, was weder in noch übergesagt werden kann. Und das ist eben das, was immer nur die Rolle spielen kann, das über das, was gesagt wird. Ja? Und da bringt er als Beispiel den Sokrates. Also der sprachliche Ausdruck, den er da bringt, ist ein Eigenname. Ja? Das ist eben das, was er mit erster Substanz meint. Ne? Das, was immer nur in der Rolle vorkommt, dass über es etwas gesagt wird und was seinerseits nie über etwas anderes gesagt wird und auch nicht verwendet wird, um zu sagen, was in etwas anderem ist. Wenn Sie sich zurückerinnern an die letzten paar Stunden, dann können Sie sehen, dass das, was er da aufs Korn nimmt, etwas ist, nämlich ein Eigenname, genau aus dem Grund in einem Syllogismus eigentlich nie vorkommen kann. Ja? Jetzt, so etwas kann in einem Syllogismus nicht vorkommen. Warum nicht? Bitte? Ja, weil im Syllogismus die Termini austauschbar sein müssen. Sonst gibt es keinen Syllogismus. Und da habe ich ja schon einmal ein bisschen was dazu gesagt, zu dem Thema, dass das natürlich eine Bedingung ist, die in gewisser Weise in manchen Kontexten zu streng ist. Wo ist die Bedingung zu streng? In der Rhetorik ist sie zu streng. Weil wir in der Rhetorik eben die Syllogismen genau so anwenden wollen, dass wir auf einen zuschneiden und sagen, daher kann er nicht länger in unseren Reihen toleriert werden. Catilina zum Beispiel. Nicht? Bei Cicero. Da müssen wir genau sagen, den müssen wir jetzt rausschmeißen. Nicht irgendwen oder so, sondern weil er und so weiter. So, aber das war jetzt nur eine Fußnote. Aber hier können Sie genau sehen. Also das ist sozusagen Substanz im ersten Sinn. Und die Spannung, wie gesagt, die Spannung besteht darin, ich fange jetzt an, meine Zetteln sehr energisch durcheinander zu bringen, die Spannung besteht eben darin, dass er dass auf der einen Seite also eben Substanz eines von diesen Zehn ist und einer von diesen Titeln der höchsten Allgemeinheit, die über etwas ausgesagt werden können, andererseits mit diesem Begriff der Usia oder Substanz auch etwas ausgesagt wird, was eben gerade nicht Allgemeinheit ist, sondern dasjenige ist, was immer nur zugrunde liegt. Das, was schlechthin das Choriston ist, nicht? Das, was abgetrennt existieren kann. Also es ist klar, dass das eine Sache ist, die nicht ohne Schwierigkeiten funktioniert. Auf der einen Seite kann man sagen, von Anfang an sagen, ist es möglich, diese Schwierigkeiten, die es da gibt, diese Spannung, die es da gibt, kann man natürlich auch sofort stillstellen in einer gewissen Weise und sagen, genau das ist seine Position. Genau das ist seine Position und das hat sich auch in dem, was wir bisher besprochen haben, schon abgezeichnet. Das ist einfach eine Spannung, die in dem besteht, was wahrhaft existiert. Was wahrhaft existiert, existiert als Einzelnes letztlich, ja, aber doch nie ohne ein bestimmtes Einzelnes zu sein. Also sozusagen die Devise, diese Unterscheidung von erster Usia und zweiter Usia ist nicht eine Unterscheidung von zwei verschiedenen Sachen, sondern diese eine Unterscheidung von zwei verschiedenen Aspekten, die immer unterscheidbar sind, immer miteinander da sind, wenn wir von etwas sagen, das existiert wahrhaftig. Das entspricht auch ganz genau eben dieser Rucksacktheorie, also das ist die Substanz der Rucksacktheorie eigentlich. Die Rucksacktheorie ist ein Aspekt von dem. Was existiert, existiert primär als Einzelnes, aber nie nur als das Einzelding, sondern immer als etwas bestimmbar, was wir eben bezeichnen können Und das kommt jetzt eben dann in dieser zweiten Variante der Kategorienliste, in der Topik, so gut heraus, als das, was es ist. Ne? Ich habe Ihnen das am Schluss in der letzten Woche nochmal vorgelesen, diese Kategorienliste, die ganz gleich ist in der Topik, das in einer später geschriebenen Abhandlung, viel später geschrieben, wo dort, wo in der Kategorienschrift Usia steht, dann steht das Diesti, was es ist. Was ist es oder was es ist. Das sehen Sie natürlich, wenn Sie an dieses Beispiel mit diesen Rätselspielen denken. Ich denke mir aus, ich bin was, Sie müssen es erraten, indem Sie nur Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, dann kann ich ja alles sein in so einem Spiel. Da kann ich auch natürlich etwas sein, was nicht ein Koriston ist. Ich kann die weiße Farbe sein, oder ich kann eine Idee von irgendwem sein, oder ich kann die Winkelsumme im Dreieck sein, oder sonst irgendwas. Nicht? Das ist dann eine interessante Frage, ob denn die richtig beantwortet ist, wenn einer sagt, 100, du bist 180 Grad. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber streiten, wie man dieses Spiel spielt und wie man da sozusagen am Schluss noch immer streiten kann, ob die richtige Lösung gefunden worden ist. Aber dann kann ich alles sein. Ne? Ich kann ein Etwas sein und ich kann auch etwas sein, was nicht ein wirkliches Etwas ist. Ja? Und da lässt sich gerade noch unter diesem Was es ist, lässt sich die zweite Usia unterbringen. Katze. Ja? Ich kann einfach Katze sein. Denkt da was aus, ich sage, ich habe mir schon was ausgedacht. Und da bin ich eben einfach Katze. Ich muss nicht meine Katze Minke oder ihre Katze Murli sein oder sowas. Ich kann auch einfach Katze sein. So wie ich einfach die Farbe Weiß sein könnte, wenn ich will. Ich könnte auch das Weiß von dieser Tafel sein. Das kann ich mir, also, verstehen Sie? Also, da erscheint das schon als voneinander getrennt. Ja? Und wenn wir uns diese Stelle jetzt nochmal anschauen, da in der Topik, dann sehen Sie, also da haben wir Ihnen ja ein Scan gemacht, die können Sie sich anschauen, ich hoffe, die haben Sie auch schon gesehen, da lässt er das sehr, sehr schön herauskommen, da artikuliert er das ganz deutlich, was ich Ihnen gerade gesagt habe, selbst. Ne? Es gibt 10 Kategorien, sagt er, das was es ist, die Quantität, Qualität, Relation, Zeit, Ort, Lage und so weiter. Und dann sagt er, es ist von selbst klar, dass der Ausdruck, der das was es ist, bezeichnet, manchmal eine Substanz bezeichnet, manchmal aber auch eine Quantität oder eine Qualität. Also da sieht man, dass man die nebeneinander hat. Was es ist, erstens, was es ist, zweitens, das Poson und das Poion und so weiter, also das Wieviel und das Wie geartet und so, da kommen die alle bis 10. Und was ich Ihnen da jetzt vorgelesen habe, es ist klar, dass der Ausdruck, der das was es ist, bezeichnet, manchmal eine Substanz bezeichnet, manchmal auch eine Quantität oder Qualität. Da können Sie sehen, dass man diese Liste, die da hier nach unten geht, natürlich auch da dranhängen kann. Weil ich, ne, seien Sie etwas, Herr Heinrich, und ich sage, ja, ich bin schon etwas. Und dann, in dem Sinn von ich bin etwas, kann ich natürlich auch so etwas sein, oder so etwas, oder so etwas. Ja? Also ich kann etwas sein in dem Sinn, dass ich ein Etwas sein bin, wie Katze, im Unterschied zu so und so groß, 2 Meter groß oder ne, gut aufgelegt und so weiter. Verstehen Sie? Ja. Ich kann auch so etwas selber sein. Ne? Dann kommt der nächste Absatz, aus dem er sagt, also, da sagt er zuerst, erklärt er das noch einmal, wenn dagegen die Farbe Weiß betrachtet wird, also wenn das, was ich bin, die Farbe Weiß ist, Und jemand sagt, das frage ich, ist er weiß oder eine Farbe, sagt er, was es ist? Er sagt, was es ist, bezeichnet eben eine Qualität. Ja? Also da ist ein, was es ist, ist sowohl eins von den zehn, wie auch etwas, was alle anderen dann auch sein können, nämlich dass er fragte, ja? Was bist du? Und ich bin die Farbe weiß, dann ist das, was ich bin, eben eine Qualität. Das müssen Sie im Auge behalten, dass das so ist. Aber das gehört noch zusammen. Das ist sozusagen noch die eine Seite der Sache. Was er jetzt als nächstes sagt, ist Folgendes. Wenn es aber von etwas anderem ausgesagt wird, bezeichnet es nicht das, was es ist, sondern die Quantität oder Qualität oder irgendeine der anderen Kategorien. Was heißt das, dieses, wenn es aber von etwas anderem ausgesagt wird? Also wenn ich eben nicht sage, was ich bin, sondern wenn ich von dem, was ich bin, eine bestimmte Eigenschaft aussage. So fragen wir ja, wenn wir so ein Spiel spielen, ja, eben nicht immer sofort direkt darauf hin, was es ist. Ja? Sondern, oder wir müssen nicht direkt darauf hinfragen, was es ist, sondern wer spielt denn sowas manchmal? Also wer hat Kinder im Alter bis zu 12? Also oder ist selber doch nahe am Alter von 12. Meistens geht es ja so, dass man zwei oder drei Fragen stellt, die noch in diesem Kontext sind. Ne? Also, bist du ein Lebewesen oder sowas, nicht? Und dann, wenn man da eine gröbste Kategorisierung erfolgreich abgeschlossen hat, also wenn man weiß, dass es nicht ein Mensch ist und auch nicht ein mathematischer Begriff oder so, sondern ein konkretes Ding, dann fragt man ja nicht mehr weiter in dem, was für ein Ding normalerweise, sondern dann kann man die Strategie wechseln und fragt, wo ist das Ding? Wie groß ist es? Welche Farbe hat es? Ja? Und da wird eben nichts. Das ist eine Art, das ist eine ganz andere Dimension. Das ist das, was er meint, wenn es über etwas anderes gesagt wird. Welche Farbe hat das, was du bist? Egal, was immer du sein magst, welche Farbe hat es? Egal, was immer du sein magst, wo bist du? Bist du in Europa? Ja. Bist du in Österreich? Ja. Bist du in Wien? Ja. Bist du in diesem Hörsaal? Ja. Und so weiter. Ne? Und dann ist man meistens schon, es dauert nicht mehr lang, ne? Bis man gefunden hat, was der oder die ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das meint man mit dem über etwas anderes sagen. Und wenn die Kategorien so verwendet werden, also dass sie nicht das bezeichnen, was man ist, sondern dass über das, was man ist, egal was das sein mag, eine wesentliche Auskunft geben, das ist das, was er meint, etwas über etwas anderes sagen. Dann wird klar, dass dieses andere, worüber sie gesagt werden, letztlich eben immer so etwas sein müsste, wie das, was in der Kategorienschrift als erste Substanz bezeichnet hat. In so einem Spiel ist das nicht so. So, und das ist der Punkt, wo sich diese Spiele von Philosophie oder von Metaphysik sozusagen dann letztlich unterscheiden. In der Metaphysik wird dann die Frage zugespitzt darauf, was denn das ist, was letztlich immer nur die Rolle von so etwas spielt, indem man in dieser zweiten, über das man in dieser zweiten Bedeutung die anderen Sachen alle aussagen kann. Über das man sagen, und das wäre diese erste Substanz. Ne? Also auf diesem Scan, der schaut ja bei Ihnen genauso aus, wenn Sie das sich aus dem Web ausdrucken, Topikstelle zu den Kategorien, da ist der erste Absatz ein bisschen mehr grau, ne? Und der zweite ist heller, das ist vom Kopieren, aber das ist irgendwie ganz praktisch. Ne? Also das ist der zweite Absatz auf dieser Seite, ja, worüber wir hier sprechen, und das ist der erste Absatz. Diese erste Substanz wäre das, was letztlich dasjenige ist, wo die immer nur in der Verwendung vorkommen, dass sie über etwas anderes gesagt werden.
Das wird aber da nicht mehr ausgesprochen. Davon ist da keine Rede an der Stelle. Ne? Da wird nur gesagt, da wird diese Liste nur so interpretiert, dass er sagt, diese Kategorien bezeichnen in der einen Hinsicht, was etwas ist, und in der anderen Hinsicht, wenn sie über etwas anderes ausgesagt werden, bezeichnen sie, wie dieses andere ist. Und da taucht natürlich jetzt, da kann natürlich auch die erste Substanz, und dann in dieser Liste hat man an der Basisstelle das, was die zweite Substanz war. Da kann man dann sagen, es wird über etwas gesagt, und zwar wird darüber gesagt, von welcher Art es letztlich ist. Es ist eine Katze, und es ist mehr als 7 Kilo schwer. Es ist eine außergewöhnliche Katze, bist du schwer, 7 Kilo, und dann kann man sagen, ist sie schwarz oder ist sie weiß oder so. Ne? Und läuft sie gerade oder sitzt sie, wenn man in einem Zimmer sich befindet, wo 5 Katzen sind, ne? Und die sind alle über 7 Kilo schwer, und 6 schlafen und eine rennt herum, dann ist das eine gute Frage. So, ja, das kommt auch in der Kategorienliste vor, ja, aber wichtig ist, dass sie hier sozusagen nicht mehr ausgesprochen an der Topikstelle, nur mehr implizit, ja, sozusagen diese Trennung sehen von der ersten Substanz und zweiten Substanz und zu den Kategorien selbst sozusagen eigentlich nur mehr die zweite Substanz dazugehört. Ja? Also von der Kategorienliste her in der Topik, so wie es in der Topik steht, ist klar, dass dieses was es ist, genau dasjenige ist, was in der Kategorienschrift selbst die zweite Substanz war. Die Art, die notwendige Eigenschaft, so quasi. Ne? Und während in der Kategorienschrift, der dorthin schreibt Substanz und sich dann sofort diese Gruppe macht, was heißt eigentlich Substanz? Eigentlich heißt die Substanz, das ist dasjenige, was nur als Subjekt vorkommen kann. Und da diese Spannung entsteht. Das heißt, was ich Ihnen klar machen will, ist, dass in der Zeit, die vergangen ist zwischen diesen beiden Texten, eine Bereinigung stattgefunden hat. Ja? Eine Bereinigung dieser Spannung, und zwar nicht so, dass er das Problem gelöst hätte, sondern einfach so, dass er die zwei Teile, die zwei Pole dieser Spannung auf zwei verschiedene Disziplinen aufgeteilt hat. Diejenigen, die sich mit der Kategorien Lehre beschäftigen, also ich würde sagen semantischer Teil der Sprachlogik, eine sprachlogische Bedeutungslehre, für die ist nur die zweite Substanz in Wirklichkeit interessant. Und das Problem der ersten Substanz und der Vermittlung von erster und zweiter Substanz ist jetzt Problem einer eigenen Art von Theorie oder Wissenschaft. Damit, das ist ein Einengungsvorgang, und natürlich, das ist jetzt das, was im noch engeren Sinn Ontologie heißt. Ich habe heute damit begonnen, Ihnen zu sagen, wir haben letztes Mal angefangen, über Ontologie zu reden. Und das erste ist diese Unterscheidung zuerst von Sein als So-Sein, Sein als Existenz, und dann von Sein als Existenz, Sein als Allgemeines und Existieren als Allgemeines, Existieren als Einzelnes. Und dann sind wir auf diese Kategorien-Sache gekommen, die sich mit dem beschäftigt, was halt die größten allgemeinsten Arten von dem Sinn, was etwas sein kann. Und da haben wir dann gesehen, dass wir, da ist jetzt wieder ein Schritt, ist noch eine Einengung, nicht? Von dem Gebiet der Ontologie auf etwas, was Ontologie im engeren Sinn ist. Da kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Als nächstes, jetzt kommt ein neuer Gedanke. Jetzt spitze ich das noch einmal zu, ein Stück, der sehr, sehr schwierig ist und den ich Ihnen nicht ausführe. Also das ist einer von den Gedanken, wo ich schon am Anfang in der ersten Folge gesagt habe, wir kommen auf schwierige Sachen, und ich kann nur sagen, das ist es, das gibt es da, und da kann man sich das und das überlegen, aber ich kann es Ihnen nicht wirklich erklären. Ausführlich genug, aber Sie können sich merken, hoffentlich, dass es was Interessantes ist. Als was ist das jetzt übergeblieben? Jetzt schauen wir auf das, was da überbleibt, als sozusagen die Theorie der ersten Substanz. Ne? Das ist das, was dann im noch engeren Sinn erste Philosophie heißt. Und was für Aristoteles dann ab einem bestimmten Zeitpunkt läuft, sozusagen eigentlich immer in der Form einer Fragestellung. Also diese Disziplin oder diese Theorie ist durch ihre Fragestellung definiert, und diese Fragestellung lautet sehr einfach: Was ist die Usia? Ja? Und nämlich immer in Klammer verstanden, im eigentlichsten Sinn. Nämlich in dem Sinn, was er da in der Kategorienschrift das erste Usia bezeichnet. Was ist die Usia? So ist das auch in der Metaphysik, in diesem berühmten, ganz besonders berühmten siebten Buch der Metaphysik-Vorlesung. Das ist eben genau dieser Frage gewidmet: Was ist die Usia? Wobei so quasi unterstellt wird, dass wir ungefähr eine Ahnung haben, wonach wir da fragen, und dass wir eben in dem Nachgehen, in dem Versuch, dieses Verständnis aufzugehen, dann eine Antwort haben werden, dann irgendetwas haben werden, wo wir sagen, das ist es. Was ist sie jetzt? In dem Stadium, wo wir jetzt sind. Das müssen Sie beantworten können. In dem Stadium, wo wir jetzt sind, gibt es eine Antwort auf die Frage, was die erste Usia ist. Nämlich, sie ist das, ja, also da, das zugrunde liegende, ne? Sie ist das zugrunde liegende. Die Antwort, die wir schon haben und die wir eigentlich nur jetzt mit dieser Frage noch einmal verkleiden, ist: Sie ist das extrem radikal ländlich zugrunde liegende. Und jetzt beginnt ein Gedanke bei Aristoteles, das ist ein Pferd, den ich Ihnen nicht ausführe, sondern den ich nur so von außen skizziere, der damit enden wird, dass er sagt, das kann nicht die richtige Antwort sein. Nämlich, das ist jetzt zum Teil, sind das Texte, die man da lesen müsste aus der Metaphysikvorlesung. Das geht jetzt so weit, dass er sagt, was ist denn das zugrunde liegende? Ja? Also, die Usia ist das zugrunde liegende, aber was ist das zugrunde liegende? Und in dem Moment, wo er sich fragt, was das zugrunde liegende ist, hat er auch, das ist jetzt bildlich gesprochen, sozusagen ein kleines Märchen, um etwas darzustellen, was wir eben in seiner eigentlichen Konstruktion nicht anrühren. In dem Moment, wo er sich diese Frage stellt, was ist das, hat er auch schon eine Antwort, weil er diese Frage schon einmal beantwortet hat. Die Frage, was ist das zugrunde liegende, ist schon beantwortet in der Physik. In der Physik hat er sich sozusagen hauptsächlich, also die Physik ist eben überhaupt die Lehre von der, was ist die Physik? Die Physik ist die Theorie von der Gesetzmäßigkeit in der Veränderung der Dinge, die uns umgeben, soweit diese Veränderung von den Dingen selbst ausgeht oder gesteuert wird. Es gibt unter den Dingen, die uns umgeben, alle möglichen Arten von Veränderung, und der größte Unterschied, den man da machen kann, zwischen diesen möglichen Arten von Veränderung, ist für Aristoteles der zwischen den künstlich hervorgebrachten Veränderungen und dem, wie sich die Dinge von selbst verändern. Also wenn ich das Buch nehme und sozusagen dreimal die Faden hole und dann zerreiße es, dann ist das eine Veränderung, die an dem Buch vorgegangen ist, die künstlich ist. Wenn ich das Buch nehme, nach Hause führe, schnell mit dem Auto in den, auf den Komposthaufen schmeiße und dort 3 Jahre liegen lasse, und wir schauen uns dann an, nach 3 Jahren, was mit Seite 45 los ist, dann sehen wir auch Veränderungen, aber die sind nicht in demselben Sinn künstliche Veränderungen. Ne? Die gehen eben von dem aus, was Papier ist, was diese Biostoffe sind, die da eben mit dem Komposthaufen sind, wie die miteinander interagieren, sozusagen von sich aus. Ja? Das würde ja als natürliche Veränderung sein. Also das ist für ihn der wichtigste Unterschied. Und da ist er in einem komplexen Gedankengang sozusagen drauf gekommen, dass wenn man also diese Prozesse der Veränderung, soweit sie von den Dingen selbst getragen und ausgelöst werden, studieren will, man eine Wissenschaft entwickelt, für die es sich lohnt, die eigentlichen Grundbegriffe zu suchen. Und da kommt er eben auch darauf, dass in allen Veränderungsvorgängern, überhaupt, wie verschieden die immer sein mögen, sozusagen immer zwei Komponenten gibt. Es gibt immer eine Komponente von etwas, das in der Veränderung das Gleiche bleibt, und es gibt eine andere Komponente, die ist sozusagen eine Art Spektrum, das zwischen zwei Polen aufgespannt ist. Also er sagt, es gibt immer etwas, was gleich bleibt, weil man sonst die weil es sonst nichts gäbe, von dem man sagt, dass es sich verändert. Und weil sich sonst bildlich gesprochen, das sagt auch über den Empedokles, die Sachen auffressen würden, ne? Gegenseitig. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie einen signifikanten Gegensatz. Also immer wenn sich was verändert, dann verändert es sich von einem Zustand in den anderen, und dieses von einem zum anderen, das ist immer eine spezifische Art von Gegensatz. Also etwas, was hell war, wird dunkel, etwas, was dunkel war, wird hell. Der Gegensatz muss spezifisch sein. Also wenn man sagt, dass etwas, was hell war, plötzlich leise wird, ja, dann sagt Aristoteles, gibt es in der tiefen Struktur dieser Aussage immer die Annahme, dass es, wenn es leise wird, es vorher laut gewesen sein muss. Und das Hell ist uninteressant für das, was wir hier als Veränderung sagen. Ja, das heißt, es ist spezifisch. Es gibt dann etwas Helles wird nicht als Helles vom Hellen plötzlich leise, sondern wenn etwas leise wird, dann gibt es einen spezifischen Gegensatz für das, was es geworden ist, leise geworden, und das muss lauter gewesen sein. Ja? So eine Dimension gibt es immer in jeder Veränderung, und es gibt auch immer die Dimension von etwas, was eben sozusagen diese Veränderung trägt, was in dieser Veränderung bleibt. Wenn es sich um Zustandsänderungen einer Sache handelt, also wenn man zum Beispiel sagt, ich werde von fröhlich traurig, oder meine Brillengläser verfärben sich von hell auf dunkel, wenn ich hinausgehe in die Sonne, oder sowas, ja, also die Brillengläser zum Beispiel. Wenn es sich um die Zustandsänderung eines Dinges handelt, dann ist das zugrunde liegende, das was da gleich bleibt, am besten immer als die Usia bestimmbar. Na? Das ist dann tatsächlich eben diese Sache. Das, was diese Sache ist, was eben immer gleich bleibt, mein Brillenglas ist noch immer mein Brillenglas, ich bin noch immer ich, also wenn ich von fröhlich auf traurig oder umgekehrt, das ist Brill, ja, ich bin das, was ich bin, und an mir gibt es eine Dimension, und in der ist sozusagen der Schalter umgelegt worden, von hell auf dunkel, von dunkel auf hell, oder ist eine graduelle Veränderung eingetreten. Das ist kein Problem. Ja? So läuft dieser Gedanke ungefähr. Aber, sagt er dort in der Physik, was ist bei den Veränderungen, wo eine Sache aufhört zu existieren und eine andere Sache in die Existenz tritt? Also wo zum Beispiel ich sterbe und es gibt mich nicht mehr und es gibt was anderes. Also ein Mensch wird zu Staub. Jetzt gibt es nur mehr Staub. Oder Knochen und Fleisch oder so, aber es gibt den Menschen nicht mehr. Und was ist jetzt, wenn die weiterfragt, was ist mit den Knochen und mit dem Staub und so weiter? Wenn eine sagt, dann in solchen Fällen, wo die Veränderung von der radikalen Art ist, dass etwas aufhört zu existieren, und an der Stelle, wo das existiert hat, das ist jetzt natürlich bildlich gesprochen, etwas anderes in die Existenz kommt, dort kann die Frage nach dem, was zugrunde liegt, nicht mehr mit der Usia beantwortet werden. Ja? Weil die gerade weg ist. Das ist ja Putsch. Ne? Dann gibt es nicht mehr den Menschen, der ich war. Also, in der Physik ist es so, es muss etwas gefunden, und er hält daran fest, dass es in jeder Veränderung was zugrunde liegendes gibt. Was kann dann dieses zugrunde liegende sein? Und dieses zugrunde liegende, sagt er, kann nur etwas sein, was völlig unbestimmt ist. Das radikal zugrunde liegende kann aus dieser Überlegung heraus natürlich nur etwas sein, was vollkommen bestimmungslos ist, was sozusagen das Gegenteil der Usia ist. Die Usia ist immer eine Bestimmtheit. Aber wenn ich etwas suche, was zugrunde liegen kann, wenn überhaupt keine Usia mehr zur Verfügung steht, die sich durchhält, ja, dann kann das so quasi per Definition, aus dem Argument heraus, nur das total Unbestimmte sein. Und der Ausdruck für das total Unbestimmte, dass das letztlich zugrunde liegende ist, bei Aristoteles lautet Hyle, die Materie. Das ist die Materie. Die Materie ist ein Grundbegriff der Physik, weil es immer wo eine Veränderung stattfindet, letztlich so etwas gibt, was ein vollkommen unbestimmtes, aber immer konstant vorhandenes ist, an dem sich alle Veränderungen abspielen. Und wenn er jetzt in der Metaphysik, ja, sozusagen an dem Punkt steht, dass er sich fragt, naja, was ist die Usia? Und bisher, das Einzige, was ich in der Hand habe, und der Kollege hat das ja richtig gesagt, die richtige Antwort ist, die Usia ist das zugrunde liegende, dann fällt mir ein, dass ich in meiner Überlegung zur Physik ja eigentlich gesagt habe, das wahrhaft zugrunde liegende ist gerade nicht die Usia. Ja, das wahrhaft zugrunde liegende ist das, was eben immer da ist, wenn ich keine passende Usia habe. Wenn ich nichts habe, was den Veränderungsprozess trägt, weil der Veränderungsprozess eben genau darin besteht, dass die eine Usia ausfällt und die andere noch nicht da ist. Ne? Verstehen Sie dieses Argument? Das ist, also es gibt zwei Typen von Veränderung. Das wiederhole ich kurz. Ja? Sie können sich am Donnerstag am Abend um 8 nochmal, aber die Fassung ist dort dann auch nicht wesentlich länger in der Ringvorlesung da. Da ist das ein Beispiel. Es gibt zwei Typen von Veränderungsprozessen. Der eine Typ ist, wo wir eine bestimmte Sache haben, ja, eine bestimmte Sache haben und an dieser Sache findet ein Wechsel statt von kalt zu warm. Ja? Und da können wir leicht sagen, das zugrunde liegende, das es in jeder Veränderung geben muss, ist die Sache. Und zwar war es an der Sache, weil an jeder Sache kann sich alles Mögliche ändern, aber etwas kann sich nie ändern. Ne? Das ist die wesentliche Eigenschaft. Also spielt in solchen Veränderungsvorgängen die Usia die Rolle des zugrunde liegenden. Das ist sehr okay, das ist noch kompatibel mit dem, was wir jetzt in der Metaphysik suchen. Aber, sagt er, die wirklich faszinierenden Veränderungsvorgänge sind die, wo auf der Ebene der Sache die Sache aufhört zu existieren. Ende. Ja? Und jetzt, bis da war nur ein Mensch da. Und jetzt ist nicht mehr Staub. Ja? Und was ist da jetzt das zugrunde liegende? Ja? Und da hat es keinen Sinn zu sagen, dass das zugrunde liegende sozusagen eine andere Usia ist. Weil dann hätten wir, wenn wir da jetzt noch eine Usia rein, dann hätten wir hier an dieser Stelle und hier an dieser Stelle wieder dasselbe Problem, das wir vorher hatten. Ja? Wie ist aus dem das geworden? Das ist ja Blödsinn. Sondern das muss etwas anderes sein. Das zugrunde liegende, also die Sache selbst spielt jetzt sozusagen die Rolle des der Dimension der Veränderung und das, was immer gleich bleibt, irgendwas ist noch immer da, ne? Irgendwas wird immer bleiben, das ist die Materie. Und was das gemeinsam hat mit dem, ist nur die Gegensätzlichkeit, ja, die Unverträglichkeit, die Gegensätzlichkeit, und das ist das, was er dann eben sozusagen der Hauptgrund ist, nämlich das zugrunde liegende die Gegensätze, und für Gegensätzlichkeit kann man dann den Begriff Form einsetzen. Das sagt aber jetzt, dass das, was im eigentlichen Sinne zugrunde liegendes ist, eben genau nicht die Usia ist. Also kann die Folgerung, zu der wir hier gekommen sind, was ist die Usia? Die Usia ist das zugrunde liegende, nicht stimmen. Also das, was für uns bisher, bis vor 10 Minuten, sozusagen das Entscheidende war, nämlich Substanz als Subjektivität, als zugrunde liegendes, als Hypokeimenon zu verstehen, dem ist auf einmal der Boden weggezogen. Das geht nicht. Das gibt es nicht.
Das ist ausweglos. An dieser Stelle gibt es zwei Sachen, die ich jetzt nur noch ganz kurz erwähne. Ja? Also die ganz kurz. Das eine ist, sich zu fragen, warum, wie konnte das passieren? Und das andere ist, zu sagen, wie reagieren wir darauf? Gibt es da jetzt noch eine positive Reaktion? Können wir, was ist jetzt mit der Frage, müssen wir die Frage, was ist die Usia, aufgeben? Na? Es könnte ja auch sein, dass man sagt, wir müssen diese Frage aufgeben, weil wir haben den Weg, den einzigen Weg, der da zur Verfügung steht, den sind wir bis zum Ende gegangen und am Ende war nichts. Na? Also wir sind durch die Wüste durchmarschiert und am Ende war eben kein Wirtshaus. Wir verdursten. Na? Und ausgetrocknet. Na? Das ist eine Möglichkeit. Also wir müssen jetzt fragen, ist es aus damit? Und das andere, was wir sagen, wie konnte das passieren? Wie konnte das geschehen? Zuerst zu dieser Frage, wie konnte das geschehen? Die Diagnose, so halb und halb von Aristoteles selbst gegeben, vor allem aber aus historischer Entfernung sehr plausibel ist, dasjenige, dem wir da auf den Leim gegangen sind, ist noch immer sozusagen die Sprache gewesen. Obwohl wir diese Fragestellung als eine eingeengte ontologische Fragestellung herausgeschält haben aus ihren ganzen sprachanalytischen Verkleidungen, haben wir uns da getäuscht und sind noch immer sozusagen einer gewissen Verführung durch die Sprache auf den Leim gegangen. Nämlich der Faszination dieses Etwas über Etwas. Na? Dass es in diesem Etwas über Etwas, das alle für uns wichtigen Sätze von der Form Etwas über Etwas sagen sind und dass es da irgendetwas geben muss, was sozusagen ein Letztes ist. Alles wird über etwas gesagt und jetzt suchen wir das, jetzt schauen wir das, worüber es gesagt wird, wird seinerseits auch über etwas gesagt und das, worüber, und das, was da gesagt wird, wird seinerseits auch über etwas gesagt und worüber das, worüber das gehört, wird auch noch über etwas. Und gibt es dann irgendwas, was eben nicht noch über etwas gesagt wird, sondern was das Letzte ist? Das ist eigentlich die Faszination, der wir hier erlegen sind, wenn wir versucht haben, die Substanz ist das radikal zugrunde liegende zu bezeichnen, die Sprache oder sozusagen unsere Faszination mit einem bestimmten Typ von sprachlichen Ausdruck hat uns das suggeriert, dass es da so etwas geben müsste, wie dass dieser Unterschied irgendwo absolut wird, endet und nicht nur relativ ist und hat uns sozusagen eine Erwartung in den Begriff der Substanz legen lassen, die aus unseren Überlegungen, die wir anderweitig geführt haben, nicht erfüllbar ist. Verstehen Sie das? Das ist bei Aristoteles selbst teilweise greifbar, diese Überlegung, aber das sehen wir natürlich vor allem aus der Distanz. Und jetzt deute ich Ihnen nur ganz kurz noch an, was sozusagen die positive Perspektive ist oder ob es eine gibt. Also die Frage, ist es hier auch aus oder zahlt es sich aus, doch noch ein paar Kilometer weiter zu marschieren, nachdem wir die Wüste durchquert haben und zu hoffen, dass wir irgendwo ein Wirtshaus finden. Das ist so. Kann man die Hände waschen, sonst hört man das dann da. Tatsächlich ist es so, dass in der Metaphysik es dann eine Überlegung gibt, die eben genau dieses zugrunde liegende als eine mögliche Antwort auf die Frage, was ist die Usia, ausschaltet und einen anderen Weg zu erkunden beginnt. Er kommt auch sozusagen für sich selbst, es scheint so, als wäre er selbst dann mit einem gewissen Resultat zufrieden. Ich schilder Ihnen nicht diese Überlegung, ich versuche Ihnen nur irgendwie ein bisschen zu beschreiben, was der Gedanke ist, der da überhaupt noch zur Verfügung steht. Das ist der Gedanke, dass die Usia etwas sein müsste,
Die erste Usia muss natürlich muss die erste Usia etwas sein. Wenn wir die erste Usia, sozusagen, wenn wir ein Ding als erste Usia, als Substanz im eminenten Sinn bestimmen wollen, dann kann das nicht von der Art sein, dass das etwas ist, was wir über diese Sache sagen. Ja? Sondern das muss etwas, natürlich wollen wir jetzt etwas sagen. Ja? Das ist ja ganz klar, sonst kann man nichts anderes machen, als sagen, ausverstummern eben. Ne? Wir wollen ja etwas sagen, wir stellen noch immer einen theoretischen Anspruch. Aber das, was wir sagen, müsste etwas sein, was primär nicht aus unserer Sprachfähigkeit heraus legitimiert ist, sondern müsste etwas sein, was nur sekundär sozusagen von unserer Sprache oder von uns als Sagenden erfasst wird und primär etwas ist, was in dem Ding selbst ist. Muss etwas sein, was in dem Ding selbst dasjenige ist, was es dieses Einzelding sein lässt. Ja? Also eben gerade nicht dasjenige, was es das sein, nicht nur dasjenige, was es das sein lässt, was es auf jeden Fall sein muss. Nämlich ich, ein Mensch. Sondern jetzt würden wir noch nach was anderem suchen. Dasjenige, was in mir selbst das ist, was mich ich sein lässt. Nämlich der ich bin. Im Unterschied zu jedem anderen von ihnen. Jeder andere von ihnen ist auch ein Mensch. Also sozusagen, wir teilen uns die zweite Usia. Aber was hier gefragt wird, ist eben jetzt nicht so sehr das, was ich im Sinne des zugrunde liegenden auf jeden Fall bin, in allem Wechsel, der mit mir vor sich gehen kann, sondern es ist ja was Dynamisches, was er sucht. Das, was mich zu dem macht, in meiner Entwicklung zum Beispiel. Also was ich sozusagen zwar von Anfang an bin, seit es mich überhaupt gibt, aber noch nicht vollkommen bin. Also das, was ich sozusagen aus mir mache, das ist natürlich bei Menschen ist das ganz was anderes, als wenn man von einem Apfel spricht oder von einem Baum oder sowas. Aber seine Auffassung ist, dass man auch beim individuellen Baum, beim einzelnen Baum, etwas finden müsste, was in dem Sinn so ein, und jetzt kommt das ein Wort, das er nicht selber verwendet, aber das ist der Gegenpol zu der Sache, die zugrunde liegt, ein immanentes, ein inneres Seinsprinzip. Ja? Ein inneres Prinzip, das die Sache das sein lässt, was sie als Einzelne ist, dafür sucht er sozusagen verschiedene Begriffe. Und ein Begriff, der das ein bisschen fassen kann, ist der Begriff der individuellen Form. Ja? Form ist ja im Grunde, ist Form immer was Abhebbares, also Form ist immer etwas, was Verschiedenes miteinander teilen kann. Wenn wir von einer Sache eine Form angeben, dann denken wir eben an die äußere Form oder wir denken an so etwas wie die zweite Usia. Ne? Also, und er meint, es müsste auch so etwas fassbar sein wie ein Begriff der individuellen Form. Die individuelle Form ist dann natürlich hauptsächlich eine Entwicklungsform, ne? Und nicht was Statisches. Ne? Und etwas, was für uns besonders verstörend ist, ein Ausdruck, der für uns wirklich sehr, sehr irritierend werden kann, ist, dass also das, was dieses immanente Seinsprinzip einer Sache ist, also woraus sie sich selber als Individuelle steuert, ja, das nennt er die Definition der Sache. Ja? Also das ist ein vollkommen anderes Verständnis von Definition, als wir heute haben. Die Sache in dem zu erfassen, dass das Individuum als Einzelne gerade ist. Der Ausdruck ist, dass DNNI, das ist ein sehr seltsamer Ausdruck, ein typischer aristotelischer Kunstausdruck, DNNI einer Sache. Eine Sache haben und ja DNNI angeben heißt, also wenn man es übersetzt, was es immer schon war, so etwas zu sein. Was es von Anfang an war, so etwas zu sein. TN, was es war, NI, zu sein. Ja? Und das meint er, das wäre die Definition. Die Sache in dem zu erfassen, was sie nicht nur im Sinne der nächsten Art ist, sondern was sie als diese individuelle Sache ist. Also da kann man jetzt eine Menge drüber nachdenken und sagen, aber was ich hoffe, dass Sie ein bisschen verstehen, ist die Polarität. Dass er nach der Enttäuschung mit dem Gedanken des zugrunde liegenden, ja, das, was immer die Usia als das radikal zugrunde liegende, sozusagen noch einen Weg sucht, der wirklich ganz am anderen Ende liegt, also ganz was anderes ist, nämlich sozusagen genauer zu bestimmen, was so ein inneres, immanentes, in dem Individuum selbst verankertes und nicht von außen sozusagen immer erst aufgeklatschtes, sozusagen Prinzip des Seins, der Selbststeuerung, der Selbstentwicklung wäre. Da stecken solche Elemente drinnen wie Autonomie natürlich sehr stark, ja, das, was die Sache in ihrer eigenen Verfügung ist, Reflexivität, ne, das legt in jede Sache, die wahrhaft ist, das Individuum, eine Art von Reflexivität hinein, eine Selbstbezüglichkeit, das Wort Selbst ist ja schon sowas. Das sind dann Gedanken, die natürlich, also die findet man bei Aristoteles in diesem siebten Buch, das sind dann schon Gedanken, die in gewissen eigentümlichen Entwicklungen in der neuzeitlichen Philosophie dann nochmal eine Rolle spielen, wenn es um den Begriff der Substanz geht. Also auch in der neuzeitlichen Philosophie unter völlig anderen Bedingungen findet man immer wieder diese Spannung im Substanzbegriff zwischen dem, was zugrunde liegt und was sozusagen das Beharrende ist. Was heißt Substanz? Substanz heißt, dass was bleibt. Ne? Und dann gibt es andere, wie zum Beispiel Spinoza, wenn sie über den Begriff der Substanz sprechen, einen ganz anderen Aspekt in den Vordergrund rücken, nämlich diesen Autonomieaspekt, was nur aus sich heraus, was nichts anderes braucht, um zu sein und so. Ja? Diese Unbedürftigkeit, diese Selbstgenügsamkeit. Das ist, hat auch eben, wie gesagt, schon eine Wurzel bei Aristoteles. Und da, also, damit hört unsere Aristoteles-Sache auf. Ja? Das ist auch nicht wirklich Prüfungsgegenstand über das hinaus, dass man vielleicht wo terminiert so quasi seine Suche nach dem, was sein im eigentlichsten zugespitzten Sinn ist. Ja? Der Weg führt eben von der Unterscheidung von so sein und existieren, zweite Stufe, so existieren, anders existieren, nämlich als Individuum existieren, als allgemeines existieren, dann zu diesen Hierarchien der Allgemeinheit und der Hierarchie, die mit dem ausgezeichneten Wesensprädikat gegeben ist, und dann das graduelle Herausschälen, herausholen einer eigentlich metaphysischen Frage aus den sprachlogischen Zusammenhängen. Nicht? Also zuerst das zugrunde liegende als Usia-Kandidat herausholen aus der Kategorienlehre und dann die Enttäuschung über das zugrunde liegende, weil das auch noch zu sehr orientiert war an dieser Verführung durch das etwas über etwas, und dann müsste es ein letztes geben, was immer nur das ist, worüber etwas gesagt wird, und dann kann man das mit diesem Science-Prinzip. Das ist das Ende des Aristoteles-Teils. Ich mache noch einmal eine kurze Erinnerung, ja, für Sie. Wenn die Dings dann fertig sind, dann können Sie sich das ja auch nochmal extra anhören. 10 Minuten in das haben wir heute die sechste, Vorlesung. Also, kurze Erinnerung, Rückblick auf den Aristoteles, zuerst im Sinne einer aufzählenden Vergegenwärtigung, dann ein bisschen ein Blick aus größerer Distanz. Also, wir haben damit angefangen, dass wir ihn platziert haben in die Nachfolge von gewissen Interessen, die die Sophisten als erste artikuliert haben. Das Interesse an Sprache und Rede. Wir haben für seine Auffassung von theoretischer Philosophie dieses Konzept des Syllogismus in die Mitte gestellt, in das Zentrum, als eine Umformung, als eine Profilierung dessen, was schon bei den Sophisten sozusagen der Zwang in der Rede ist. Profiliert zu dem theoretischen Begriff der notwendigen Folge. Daran haben wir dann angehängt, an diese Syllogismentheorie, und zwar via die Definitionen des dialektischen bzw. des wissenschaftlichen Syllogismus, die Wissenschaft und die Rhetorik als zwei große Felder, wovon die Rhetorik ja nicht in die theoretische Philosophie direkt hineingehört, aber wenn wir über die Wissenschaft sprechen, wir schon etwas finden konnten in seiner Wissenschaftsauffassung, was eine spezifisch philosophische Tätigkeit ist, was ein spezifisch philosophisches Engagement erfordert, und zwar ein theoretisches, nämlich die Grundlagenforschung. Ne? Sozusagen das letzte Stadium des Forschungsprozesses, der abgeschlossen sein muss, wenn die Wissenschaft in Gang kommt. Das war diese besondere Konstellation, dass er eben die Wissenschaft vor allem als Beweis auffasst, aber natürlich als etwas, was nicht existieren könnte, wenn nicht vorher geforscht worden wäre. Und in diesem Prozess des Forschens, den er sich ja eigentlich als einen Prozess der Empirie vorstellt, ist das letzte Stadium eben das der philosophischen Analyse, die auf die Grundprinzipien führt, die man als die allgemeinsten Begriffe in seiner Wissenschaft dann auszeichnen kann. Dann haben wir, noch einmal kurz zurückgreifend auf die Logistik, eben diese Ontologiefragen besprochen. Das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, was ich mir da auf meinen Zettel aufgeschrieben habe, weil das habe ich eh gerade erläutert, wie sich das einengt, bis sozusagen eine Art von Fragestellung da ist, die so weit wie möglich von den ganzen sprachlogischen Zusammenhängen, in denen sie ursprünglich formuliert war, abgelöst hat. Also die eben dann wirklich Metaphysik im eigentlichen Sinne ist. Also das ist eigentlich der große Überblick, den wir da haben. Jetzt möchte ich Ihnen noch einmal etwas dazu sagen, was im Sinne eines distanzierteren Rückblicks auf die Sache zum Teil auch was Neues noch dazu sagt. Beziehungsweise sagen wir so, wenn wir sagen, wir wollen aus der Distanz darauf zurückschauen, dann würde ich zwei Aspekte unterscheiden. Erstens, dass man einen Blick auf das wirft, was da immanent sozusagen nicht stimmt. Oder was immanent sozusagen Anlass zur Sorge geben kann, oder was, wie man vielleicht auch sagen kann, Sollbruchstellen sind in dieser Theorie. Das andere wäre, und natürlich diese Sollbruchstellen sind solche, die dann in der Geschichte der Philosophie sozusagen der Ausgangspunkt für neue Theoriebildung gewesen sind. Aber natürlich ist nicht die ganze Geschichte auch der abendländischen Philosophie nur zu erklären als eine Geschichte von Reaktionen auf die Sollbruchstellen, die bei Aristoteles angelegt waren. Es gibt noch andere Veränderungen, andere Dynamiken, die solche Veränderungen auslösen. Und im Hinblick darauf ist der zweite Aspekt eines solchen distanzierteren Rückblicks der, dass man sozusagen eine Einschränkung anspricht, die diese Philosophie als Ganze hat, die man nicht so sehr als einen Fehler oder einen Mangel bezeichnen kann, sondern einfach die eben darin besteht, dass das eine Position ist, die gewisse Dinge und Fragen ausschließt, die von einer anderen Position her zugänglich gemacht werden können, aber wo man einfach nicht vielleicht sagen kann, der eine macht es richtig und der andere macht es falsch, sondern wo man eher sagen muss, der eine macht so, der andere macht so, und es ist nicht so leicht zu sehen, wie man das integrieren könnte. Ja? Also was sozusagen eine Einschränkung ist, die nicht so sehr eine Fehlerhaftigkeit darstellt, sondern eben eine Besonderheit, die man versteht, wenn man sie von einer anderen Besonderheit her sieht. Aber zuerst zu dem, was man sagen könnte, das sind kritische Punkte. Das sind einfach, das haben Sie sowieso, glaube ich, in den bisherigen schon bemerkt, das sind einfach zwei Sachen, die sofort ins Auge springen. Das erste ist diese Syllogismustheorie als solche. Ne? So fest und verbindlich und bis heute haltbar diese allgemeine Erklärung eines Syllogismus ist. Ein Syllogismus ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas bestimmtes Gesetz ist, das ist auch heute noch, kennen Sie das, eine Definition von Logik verwenden. Also so haltbar und solide das ist, so angreifbar ist seine Theorie darüber, welche diese sprachlichen Gebilde eigentlich sind. Also seine eigentliche Syllogismentheorie, die ja darin besteht, dass er sagt, naja, das sind Sätze von dieser Art und das sind immer drei und so weiter. Da hat man ganz einfach schon sehr schnell gesehen, dass dieses System, das er da hat, keine Chance bietet, wirklich alles zu begründen und abzuleiten, was der ursprünglichen Erklärung entspricht. Es gibt einfach viel mehr notwendige Folgen als nur die da in diesen syllogistischen Figuren dargestellt werden können. Das ist der Punkt, der in erster Linie die Geschichte der Logik betrifft. Aber in der zweiten Linie wirkt sich die Sache genauso aus. Weil es in erster Linie die Logik angeht, ist es nicht so, dass nicht den anderen Disziplinen die Folgen geringer werden. Insbesondere das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Diese Festlegung in der Syllogismentheorie darf, dass wir nur Sätze in Betracht ziehen, die von der Art etwas über etwas sind. Weil sie eben in der Ontologie, in der Philosophie, sozusagen wirklich bis heute noch diese Faszination leben lässt, nährt, man müsste doch etwas finden können, was Subjekt zugrunde liegendes im ultimativen Sinn ist, sowas wie primäre Gegenstände, ne? oder sowas. Ne? Weil es in einem Behauptungssatz immer diese Asymmetrie gibt zwischen dem, worüber etwas gesagt wird und dem, was darüber gesagt wird, so müsste es tatsächlich auch einen Unterschied geben, so geht diese Illusion, in den Dingen selbst. Ne? Nämlich einen Unterschied zwischen dem, was in den Dingen selbst die Substanz ist und irgendwelchen anderen Sachen, die nur Eigenschaften sind, die man den Substanzen zuspricht. Ne? Das ist so, ist nur ein Beispiel, das zeigt mir die tragende Rolle dieser Syllogismentheorie. Natürlich, was ist, was nicht nur in der Geschichte der Logik dann relativiert werden muss, sondern was von der Philosophie und von der Wissenschaftsauffassung her immer wieder in Frage gestellt werden muss. Der zweite massiv problematische Bereich ist diese Wissenschaftsauffassung selbst. Na? Der zweite große problematische Bereich bei Aristoteles ist dieser Pluralismus der Wissenschaften, also diese Auffassung, die er hat, dass eben die Wissenschaften sozusagen nebeneinander stehen, diese Idee, es gibt keine Superwissenschaft, jede Wissenschaft fängt mit einem eigenen Erfahrungsbereich an und dann aus diesem Erfahrungsbereich heraus werden ihre jeweils eigenen selbstständigen letzten Prinzipien entwickelt und die sind nicht beweisbar, ne? Und so steht die eine Wissenschaft neben der anderen. Was machen Sie für eine Wissenschaft? Ich interessiere mich für Dinge mittlerer Größe, die sich auch nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten bewegen können. Sehr interessant. Was machen Sie am Abend, wenn Sie fertig sind mit Ihrer Arbeit und so? Sagt er, Fernsehen. Und was machen Sie? Sagt, ich interessiere mich für Argumente. Meine Wissenschaft heißt nicht Physik, sondern Logik und so weiter. Sagt, und was machen Sie am Abend, wenn Sie fertig sind? Sagt er, Fernsehen. Ne? Und wo ist der Punkt? Was sehen Sie? Sagt er, was weiß ich sehe immer die Sopranos und dann sagt der andere, ich sehe auch immer die Sopranos. Das ist der einzige Punkt, den Sie gemeinsam haben. Aber in ihrer Wissenschaft selber machen Sie ganz verschiedene Sachen. Also dieser Wissenschaftspluralismus. Und der andere Punkt natürlich die Abwertung der Forschung. Ne? Die Abwertung der Forschung. Der andere Punkt, der sozusagen dann eine Dynamik auslöst, auf lange Frist, ist eben diese Auffassung der Wissenschaft von Beweisen her. Dass das Forschen sozusagen was ist, was nicht eigentlich in die Wissenschaft selber reinkommt, sondern immer das Vorspiel ist von der Wissenschaft. Das ist immer schon vorbei, wenn die Wissenschaft so richtig losgeht. Das ist natürlich dieser Mangel der aristotelischen Wissenschaftsphilosophie, der wirkt sich wirklich in verschiedenen Zeiten sehr verschieden aus. Ne? Der wirkt sich sehr verschieden aus, je nachdem, mit welchen Zielen und mit welcher Intensität überhaupt Wissenschaft betrieben wird. Ne? Und das ist dann auch kulturgeografisch natürlich sehr verschieden. Also in Europa, in Zentraleuropa oder so, gibt es eine lange Periode, wo sich kein Mensch für Wissenschaft interessiert hat, wo alle wissenschaftlichen Errungenschaften der klassischen und der späten Antike verloren waren und eigentlich niemand ein Interesse sozusagen durchsetzen konnte. Aber in dem Moment, wo sozusagen auch aus ökonomischen Gründen und aus vielen anderen Gründen sozusagen nach einem neuen Link, einer neuen Verbindung oder Interaktion zwischen Technologie und Wissenschaft gesucht wurde in der frühen Neuzeit, da wurde dieses Problem dann wieder sehr, sehr virulent. Und in dem Moment, wo das Interesse an der Produktivität wissenschaftlichen Denkens wächst, ja, also wo ein Interesse daran entsteht, dass Wissenschaft produktiv sein soll, dass es einen Nutzen bringen soll, wenn man sich damit beschäftigt und nicht nur immer erklären, dass so wie es ist gar nicht anders sein kann, ja, in dem Moment wird das natürlich auch unakzeptabel, diese aristotelische Vorstellung. Die Entwicklung in der Neuzeit, also ab dem 15. Jahrhundert, aber besonders massiv im 16. und 17. Jahrhundert, besteht dann darin, dass es natürlich nicht besteht nicht darin, dass man sagt, na nehmen wir die Forschung halt dazu. Ja? Sondern die besteht darin, dass man sagt, wir müssen für die Forschung als solche eine Disziplin erst erfinden, die sie in derselben Weise in eine Ordnung bringt und planbar macht, wie das eben mit den Beweisen bei Aristoteles gewesen ist. Ja? Für die Forschung muss etwas erfunden werden, was ihr sozusagen, obwohl es ja immer wohin geht, wo wir uns noch nicht auskennen, gerade in diesem wohin gehen, wo wir uns noch nicht auskennen, eine Sicherheit gibt, eine Voraussehbarkeit gibt, weil wir zum Beispiel auch finanzielle Investitionen tätigen wollen. Und die wollen wir ja nicht in den Wind schreiben, wenn wir größere Forschungsprojekte, also zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Bergbau oder mit anderen, mit der Seefahrt. Nicht? Also das sind die zwei Kristallisationspunkte des technologischen Interesses, Bergbau und Seefahrt und so, oder eben verschiedene andere Technologien. Das muss planbar sein. Ja? Und dafür brauchen wir eine eigene sozusagen Disziplin. Und das Schlagwort, das geht natürlich stufenweise dahin, da hat man eine Zeit lang ja versucht, sozusagen in dem Aristoteles selber sozusagen theoretische Ansätze zu finden, die eben nicht syllogistisch sind oder die sozusagen ein kreatives Uminterpretieren seiner syllogistischen Theorie sind oder ein Uminterpretieren seiner Beweistheorie. Aber das Schlagwort, unter dem diese Bewegung stattgefunden hat und sich durchgesetzt hat, ist ein Schlagwort, das als Gegenbegriff zur Logik verstanden werden muss. Ja? Also das ist eine Parole, die ab dem 15. Jahrhundert immer mehr an Geld und Gewinn und die lautet, wir wollen nicht Logik, wir wollen Methode. Ja? Und was darunter verstanden wird, was diese Parole bezeichnet, ist, wir wollen für die Forschung etwas haben, was eine rationale Grundlage mit Vorhersehbarkeit, mit Sicherheit des Übergangs von einem zum anderen ist, für den Forschungsprozess als solchen. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor auch in der Entstehung einer anderen Art von Philosophie. Jetzt möchte ich Ihnen dann noch was Letztes sagen in diesen letzten paar Minuten, was eben nicht nur das Kritische betrifft. Nicht? Ich habe gesagt, wir in unserem aus der Distanz halten wir Kritisches fest, also Wissenschaft betreffend, den Pluralismus der Wissenschaft, die Beweislastigkeit seiner Wissenschaftsauffassung. Vorher noch genereller die Syllogismustheorie insgesamt. Und jetzt spreche ich über was eben nicht nur kritisch gemeint ist, sondern was sozusagen noch eine, eine allgemeine Charakteristik heute herausarbeitet. Und das ist, dass insbesondere diese erste Philosophie des Aristoteles, aber das betrifft alles, worüber wir geredet haben, aber insbesondere in dieser Ontologie, in dem letzten Teil, den wir besprochen haben, so eine Art unausgesprochene, stillschweigende Prämisse drinnen steckt, etwas, was bei ihm überhaupt nie in Frage gestellt wird, wo er nicht einmal im Traum dran denkt, das überhaupt zu thematisieren eigentlich, nämlich, dass alle diese Anstrengungen auf Begriffsbildung gehen, ja, also auf die Bildung von Begriffen gehen. Das haben Sie ja sehr deutlich gemerkt, dass er eben versucht, Begriffe zu konturieren und zu bilden. Erste Substanz, zweite Substanz, was ist eine Kategorie und was ist eine wesentliche Eigenschaft im Unterschied zum Allgemeinen. Also, und das sind zum Teil auch Kunstbegriffe, ne, die gebildet werden, nicht aus Substantiven, sondern aus der Substantivierung von Frageformen, wie dieses DST oder so. Diese Begriffsbildung, seine Arbeit hier ist Begriffsbildung, es handelt sich um was Neues in einer gewissen Weise und alle Begriffe, die er hier bildet, und das ist diese stillschweigende Voraussetzung, eigentlich ihre Legitimität darin finden müssen, dass sie etwas sind, was sich an dem einzelnen Ding, wie soll man sagen, abzeichnet, also was auf das einzelne Ding bezogen ist. Ja? Alle diese Begriffe sollen ausweisbar sein in der Vorstellung eines Einzeldings. Das Einzelding ist das, was sozusagen, ohne dass er das wirklich jemals so richtig ausspricht, aber das einzelne Ding als dieses Einzelne, aber von einer bestimmten Art, das ist sozusagen das, worauf er immer schaut. Etwas, was nicht einlösbar wäre, als eine Aussage über irgendeine bestimmte Struktur an einem einzelnen Ding oder eine bestimmte Grundlage für das Existieren des einzelnen Dings, so etwas kommt bei ihm nicht vor. Das heißt, es kommt schon vor unter dem Titel Allgemein oder so, es kommt aus das vor, was immer als das vor, was wegfällt. Ne? Etwas, was man über alles sagen kann, ist deswegen schon weniger wert. Die interessanten Sachen, alles, was man, und auch bei dem Allgemeinen ist die interessante Frage für ihn immer die, wie wird es über das Einzelne gesagt? Also für diese Ontologie, die ist immer zentriert auf das, was im Einzelnen. Ein Beispiel dafür ist eben dieser Begriff der wesentlichen Eigenschaft als solcher. Ja? Diese notwendige Eigenschaft. Das, was das Ding nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aus der Existenz herauszufallen. Nicht? Das ist gedacht, ob das jetzt komplex ist oder was elementar einfach ist, das interessiert ihn eigentlich nicht so sehr. Ne? Diese Wesenseigenschaft. Das Wichtige ist, dass die als das, was sie ist, dieses Kompakte, also ich habe zum Beispiel, ich habe Ihnen ja gesagt, bei der Katze ist das die Katze. Was existiert, wenn eine Katze existiert? Seine Antwort ist letztlich die, eine Katze. Und jetzt kann man natürlich beschreiben, was eine Katze ist, man kann das sozusagen analytisch zerlegen. Aber die Resultate dieser Zerlegung, die abstrakten Begriffe, die allgemeinen Begriffe, Lebewesen, vierbeinig, Säugetier und so weiter, die kann man sozusagen nicht alle auf einen Haufen nehmen und dann wieder das zusammensetzen. Das heißt, in der Wesenseigenschaft versteht er immer das, was für ein bestimmtes Ding oder für eine bestimmte, was für ein bestimmtes Ding eben diese Art ist, der es angehören muss. Und es gibt nicht diesen Gesichtspunkt, dass man sagt, wir schauen auf die Eigenschaften als solche. Was gibt es überhaupt für Eigenschaften? Und unter den Eigenschaften gibt es Wesenseigenschaften, solche Eigenschaften, die keine Wesenseigenschaften sind. Und dann nehmen wir ein paar Wesenseigenschaften und dann haben wir schon die Dinge. Diese gibt es nicht, ne? diese Dimension fehlt. Es ist immer alles auf das Ding zentriert. Ja? Diese Fixierung, das unterscheidet ihn natürlich auch von Plato sehr stark. Ne? Das ist etwas, was in der neuzeitlichen Philosophie sozusagen sich radikal ändert. Was vollkommen, was sich vollkommen ändert. Man kann so sagen, und zwar in zwei Richtungen, zwei wesentlichen Richtungen wird das aufgebrochen. Die eine Richtung ist die, dass diese Ding-Zentriertheit ja sozusagen in den anderen Pol der Spannung hin aufgelöst wird, der auch schon bei Aristoteles existiert, nämlich zum Allgemeinen hin. Also wir werden dann eben sehen, dass bei Bertrand Russell zum ersten Mal und dann vor allem auch bei Quine sozusagen diese Frage, was existiert, wenn Katzen existieren, sozusagen dann genau die Antwort bekommt, die Aristoteles ausgeschlossen hat, nämlich die irgendwas, genau dasselbe, was auch existieren muss, wenn Tische existieren, wenn Verbrennungsmotoren existieren und wenn Zahnlücken existieren. Genau das ist es auch, was existieren muss, wenn Katzen existieren. Einfach irgendwas. Gegenstände ganz im Allgemeinen. Und über jeden von diesen Gegenständen ganz im Allgemeinen sagt man dann halt das aus und das aus und das aus und dadurch wird er unterschieden von den anderen. Sie unterscheiden sich gar nicht von selbst voneinander, sondern von selber sind sie alle gleich. Und so. Das ist genau die Antwort, die Aristoteles nicht akzeptieren wollte. Also, was kann man sagen? Ändert sich das Ding? Fixierung wird aufgelöst in einer von Aristoteles selbst schon vorgesehenen Spannung auf die andere Seite hin. Die notwendige, für diese Art von Ding charakteristische wesentliche Eigenschaft schaut man auf das Allgemeinste. Es gibt aber auch noch eine zweite Dimension in dieser Lösung von dem Ding-Paradigma, die von Aristoteles sozusagen nicht vorgegeben ist. Und das ist die, und damit werden wir beginnen, nächstes Mal uns mit neuzeitlichen Paradigmen theoretischer Philosophie zu beschäftigen, das ist die, überhaupt nicht auf die Sachen zu schauen, oder überhaupt nicht mehr so auf die Sachen zu schauen wie Aristoteles, sondern auf die Erkenntnis der Sachen zu schauen. Die Perspektive, wie man das erkennt, ist eigentlich für Aristoteles überhaupt, davon haben wir kein einziges Wort verloren darüber. Ne? Wir haben immer nur über das gesprochen, was ein Ding ist, was man über ein Ding sagen kann, wie das in dem Ding selbst ist, wenn man etwas darüber sagt, ob das überhaupt einen anderen hat, wie man irgendwas von dem, worüber wir gesprochen haben, erkennt, ja, haben wir kein einziges Wort verloren. Und das wird in der neuzeitigen Philosophie sozusagen zu dem hauptsächlichen Paradigmenwechsel gegenüber der aristotelischen. Die moderne, die neuzeitliche theoretische Philosophie ist nicht von dem Paradigma des Dings, sondern von dem Paradigma der Erkenntnis zunächst einmal bestimmt, bis zu einem gewissen Punkt, wo sich dann sozusagen noch einmal eine neue Anknüpfung an Aristoteles anbietet über die über noch einen Paradigmenwechsel von der Erkenntnis wieder zur Sprache. Aber zunächst einmal ist neuzeitliche theoretische Philosophie eine Philosophie des Erkennens und nicht der Dinge. Und das findet einen Höhepunkt in der Philosophie von Kant, der sozusagen da aber natürlich nur einen schon länger laufenden Prozess besiegelt hat. Darüber sprechen wir nächste Stunde, ganz kurz ein bisschen was über Descartes, dann über Kant. Und in der ersten Stunde nach Ostern sprechen wir auch nochmal über Kant, aber dann auch schon mit einer Überleitung zur Philosophie im 19. Jahrhundert. Vorläufig danke.